Nach den in Windeseile ausverkauften Live-Shows der letzten Jahre kehrt Mörderische Heimat auch im Januar 2026 zurück auf die Live-Bühne im Kreuz Fulda. Mit im Gepäck zwei neue, bisher unbesprochene Fälle. Ein Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön sowie ein überregionaler Fall. Seid dabei und lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen. Sichert euch jetzt die letzten Tickets unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Nachbarschaft, willkommen zur 72. Folge des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Eurem Podcast, der sich mit echten Fällen aus euren Regionen befasst. Wir waren und sind auf unserer Reise durch die Bundesländer gerade in Brandenburg unterwegs. Mein Name ist Zeno Diegelmann und heute ist bereits die letzte Folge unserer Brandenburg-Staffel und ich freue mich, dass ich diese letzte Episode mit meinem geschätzten Kollegen Shaggy Schwarz besprechen darf. Hallo Shaggy.
Hallo Zeno, 72 Folgen, unglaublich. Ja. Ja. Und natürlich auch ein Hallo an unsere Nachbarschaft. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, um unseren sechsten und letzten Fall dieser Staffel zu hören. Auch ich bin gespannt, denn Zeno, du hast mir bereits ein paar Informationen vorab gegeben, aber du meinst gerade vor der Aufnahme, dass du noch ein paar weitere spannende Informationen zum Fall gefunden hast.
Das habe ich, denn dieser Fall hat ja einige Facetten zu bieten. Es wird um eine erstaunliche Täterkarriere gehen, die im negativsten Sinne wirklich ganz erstaunlich ist.
Ich bin gespannt. Unsere Nachbarschaft hat ebenfalls die Ohren gespitzt. Ich würde sagen, wir fangen an und dazu hören wir Philipp, der uns zunächst einmal erläutert, um wen es heute gehen wird und wo wir uns befinden. Bitte, Philipp.
Im Frühjahr 2003 verschwindet eine Frau aus der Havelland-Klinik im brandenburgischen Nauen. Die 35-jährige Dörte Krösmann war dort zu einer psychiatrischen Behandlung. Schlimme Befürchtungen machen die Runde. Hat sich Dörte Krösmann das Leben genommen? Die Wahrheit wird auf sich warten lassen und viel schlimmer sein als alles, was man befürchtet hat.
Wir sind im Jahr 2003.
Ja, so ist es.
Und wir befinden uns in Nauen.
Richtig, ja. Nauen ist eine Kleinstadt im Landkreis Havelland, was wiederum circa 40 Kilometer westlich von Berlin in Brandenburg liegt. Mhm. Nauen hat ungefähr 20.000 Einwohner. Bekannt ist Nauen als Standort der ältesten noch bestehenden Funksendeanlage der Welt. Die wurde hier 1906 als Versuchsstation in Betrieb genommen und 1921 dann ausgebaut.
Und dort befinden sich auch diese Havelland-Kliniken in Nauen.
Exakt. Dörte Krösmann ist dort, weil sie depressive Verstimmungen hat. Es geht dabei wohl um eine gescheiterte Beziehung und daraus resultierende Probleme.
Ist sie suizidär?
Es geht wohl in diese Richtung, ja, genau. Man muss dabei immer ein bisschen vorsichtig sein, aber Gedanken in diese Richtung sind wohl auch der Grund, warum sie sich aus Sicherheitsgründen dorthin begibt, in diese Klinik. Ihre Mutter Helga sagt, dass ihre Tochter Liebeskummer hatte und das Verhältnis zu ihrem Freund dementsprechend schwierig war. Dörte ist kein stabiler Mensch, daher habe sie in der Havelland-Klinik Hilfe und Ruhe gesucht.
Kommt sie denn aus Nauen?
Ja, sie lebt in Dalgo-Döberitz, das ist nur ein paar Kilometer entfernt, also alles eine Region.
Und nun verschwindet sie dort während ihres Aufenthalts in den Havelland-Kliniken, in Nauen im Frühjahr 2003. Mhm. Seit wann war sie denn dort und was wissen wir denn vom Tag ihres Verschwindens?
Sie war seit Ende Februar in der Klinik. Der Tag ihres Verschwindens ist der 3. März 2002, das ist ein Sonntag. Außerdem ist es an diesem Tag empfindlich kühl, was noch eine Rolle spielen wird.
Okay.
Dörte Grössmann meldet sich am Nachmittag gegen 16.45 Uhr bei einer Krankenschwester für einen kurzen Spaziergang ab. Der wird ihr auch gestattet, allerdings soll sie um 18 Uhr zum Abendessen wieder zurück sein. Sie sagt das zu und verlässt die Klinik. Ist aber, anders als versprochen, eben nicht zum Abendessen zurück, was sofort auffällt, da man weiß, dass Dörte sich allein nur sehr schlecht orientieren kann.
Wird sie denn noch gesehen?
Ja, einige Augenzeugen können sich daran erinnern, dass sie Dörte Grössmann noch gesehen haben. Sie ist ihnen aufgefallen und jetzt kommen wir auf die kalten Temperaturen zurück. Denn es fällt auf, dass sie nicht dem Winter entsprechend gekleidet ist.
Das heißt,
dass mehrere Augenzeugen davon berichten, dass sie nur einen lilafarbenen Pullover mit einer großen silbernen Blume darauf trägt. Dazu eine dunkle Hose und Turnschuhe. Kein Mantel, kein Schal, nichts, was man sonst bei der Kälte aber tragen würde. Deswegen können sich die Augenzeugen überhaupt an sie erinnern, weil sie bei dem Anblick selbst gefroren hätten, sagen sie.
Verstehe. Fällt den Augenzeugen denn noch irgendwas auf, was weiterhelfen könnte?
Ja. Neben ihrem auffälligen Brillengestell mit vielen Verzierungen darauf können sich fast alle an ihren auffälligen Gang erinnern. Mhm. Der wirkt fast schleppend, was aber typisch für Dörte Grössmann ist, da sie gehbehindert ist. Sie ist übrigens geh- und sehbehindert. Mhm. Sie fällt also durchaus auf. Zudem glauben sich einige auch daran erinnern zu können, dass sie in ein Fahrzeug gestiegen ist.
Ja, okay. Das lässt natürlich weitere Optionen zu. Neben einem Unfall oder Suizid könnte also auch eine weitere Person involviert gewesen sein. Das würde vielleicht auch erklären, warum sie nur so leicht bekleidet war. Sie wusste vielleicht, dass sie nicht lange in der Kälte bleiben wird.
Möglich. Ja. All das macht die Ermittlungen natürlich nicht leichter. Man muss in alle Richtungen denken. Man sucht verzweifelt nach Dörte Grössmann. Auch einige Spezialkräfte durchsuchen die Gegend im ehemaligen Stadtbad, im nahegelegenen Parks, aber es gibt keine Spur von ihr. Weder von ihr noch von dem ominösen Fahrzeug, in das sie eingestiegen sein soll.
Und wenn sie vielleicht doch abgehauen ist, zu ihrem Ex-Partner oder Partner?
Ja, eher unwahrscheinlich. Ja. Sie hat ihr gesamtes Geld, ihren Ausweis und auch ihre Tabletten zurückgelassen. Mhm. Und die Option, dass sie vielleicht per Anhalter irgendwo hin wollte, schließt die Mutter auch aus. Sie und Dörtes Schwester sind davon überzeugt, dass Dörte niemals in ein fremdes Auto gestiegen wäre.
Also sie bleibt also verschwunden.
Ja, ja. Die Hoffnung bei ihrer Mutter und ihrer Schwester schwindet immer mehr. Dann passieren jedoch seltsame Dinge und die Ereignisse überschlagen sich. Dörtes Mutter Helga erhält einen Brief ihrer vermissten Tochter.
Spannend. Was steht da drin?
Warte, das lese ich dir mal vor. Liebe Mutti, ich möchte dir noch einmal ein paar Zeilen schreiben. Heute hatte ich Besuch von Andi. Wenn das so weitergeht, kann ich mir nur noch das Leben nehmen. Gruß, Dörte.
Hä? Warum schreibt sie denn nicht, wie es ihr geht und wo sie ist? Wo soll denn dieser Andi sie besucht haben? Gibt es denn einen Andi in ihrem Leben?
Das fragt sich die Polizei auch alles. Und es gibt tatsächlich einen Andi, den Dörte kennt. Ein Mann, mit dem sie einst in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet hat. Andi ist ebenfalls behindert, circa 1,80 Meter groß, mit tiefem Haaransatz und runder Brille mit Goldrand. Die Beschreibung merken wir uns bitte.
Okay, und die Polizei kann diesen Andi auch ausfindig machen?
Das kann sie und sie befragt ihn auch. Er sagt, dass er Dörte zwar aus der Behindertenwerkstatt kenne, sie aber nicht in der Klinik besucht habe. Das mit dem Brief könne er sich einfach gar nicht erklären. Und viele Dinge können er sich aber auch nicht mehr erinnern. In Stresssituationen versage sein Gehirn nämlich manchmal.
Also besonders überzeugend klingt das nicht.
Nein, und jetzt kommen auch noch zwei weitere belastende Aussagen hinzu, die nach einer Öffentlichkeitsfahndung eingehen. Da hätten wir zum einen einen anonymen Brief, der bei der Polizei eingeht. Und jetzt pass auf, was in dem anonymen Schreiben steht. Magst du es selbst lesen? Ich habe es extra ausgedruckt für dich.
Ja, zeig her. Ja. Also hier steht... Und hier, sehr geehrte Damen und Herren, nach Erscheinen der heutigen Ausgabe der MAZ.
Das ist die Märkische Allgemeine Zeitung MAZ, wo die Öffentlichkeitsfahndung drin war, nur als Erklärung.
Okay. Nach dem Erscheinen der heutigen Ausgabe der MAZ waren meine Frau und ich uns einig, dass wir die gesuchte Frau am Sonntagnachmittag in Begleitung eines jungen Mannes gesehen haben. Wir befanden uns auf dem Weg zur Havelland-Klinik, um unsere Tochter zu besuchen. Ketzinger Straße, Ecke Florastraße, stand die abgebildete Frau mit dem Mann, der sie am Arm hielt und heftig auf sie einredete. Beim Näherkommen verstummte der Mann. Obwohl es schon relativ kühl war, trug die Frau nur einen dunklen Pullover, trug eine Brille und hatte schwarze Haare. Der Mann führte ein Rad mit sich. Es blond, so 1,80 Meter groß, typischer Wuschelkopf. Und auffällig gewesen, der Haaransatz war merkwürdig tief über den Augen. Er trug eine runde Brille mit Goldrand, sowie eine beige-braune Buntjacke. Im Vorbeigehen hörten wir noch, wie die Frau sagte, aber nur zum nächsten Haus. Mhm. Wir hoffen, dass sie mit unseren Angaben etwas anfangen konnten. Von einer Zeugenaussage nehmen wir Abstand, denn einmal Zeuge in einem Prozess gewesen zu sein und beschimpft zu werden, hat unser Vertrauen in Polizei und Justiz tief erschüttert. Mit freundlichen Grüßen.
Und, was sagst du?
Ja, 1,80 Meter, tiefer Haaransatz, runde Brille mit Goldrand, genau. Das klingt doch sehr nach unserem Andi.
Richtig. Ja. Und es wird noch wilder, denn man kann herausfinden, mit wem Dörte Grössmann am Tag ihres Verschwindens noch spazieren war.
Ja, dieser Andi.
Nee. Ah. Nee, ein anderer Mann. Einer, den sie auch aus der Werkstatt kannte. Und der sagt aus, dass er Dörte in der Tat an dem Tag ihres Verschwindens besucht habe und dass sie spazieren waren. Allerdings habe er sie dann wieder rechtzeitig zurück zur Klinik begleitet. Denn sie musste ja um 18 Uhr wieder zurück sein.
Sie war also wieder zurück in der Klinik?
Er sagt aus, dass ihm etwas aber aufgefallen sei. Er habe einen Mann gesehen, einen Radfahrer, der unterhielt sich mit Dörte. Mhm. Er kann ihn auch ziemlich gut beschreiben und jetzt rate mal, wie er ihn beschreibt.
1,80 Meter groß, auffälliger Haaransatz und runde Brille mit Goldrand.
Bingo, ja. Genau so. Ja.
Naja, jetzt wird's aber schwer für diesen Andi, oder? Also ja. Wir haben jetzt drei Hinweise. Der Brief von Dörte, der bei der Polizei eingeht, in dem sie sogar den Namen von diesem Andi nennen. Die Aussage des anonymen Paares, das ihn vor der Klinik mit Dörte gesehen hat und die Aussage des Mannes, mit dem sie noch spazieren war. Wobei sich der Brief an ihre Mutter ja auch eher nach Suizid anhört.
Die Polizei vernimmt Andi natürlich, aber der behauptet steif und fest, nicht an diesem Tag bei der Havelland-Klinik gewesen zu sein. Und trotz seiner geistigen Aussetzer glaubt ihm die Polizei.
Was? Warum denn das?
Weil sich das alles etwas zu gut anhört für die Polizei. Drei Aussagen bzw. Briefe, die alle diesen Andi plötzlich belasten. Und die Polizei hat auch eine Vermutung, warum das so sein könnte.
Nämlich?
Die Polizei überprüft alle Aussagen, natürlich, das macht sie immer, auch die Aussage des Mannes, mit dem Dörte noch spazieren war. Denn als sie ihn zuerst ausfindig machte, gibt es auch da einige Ungereimtheiten.
Nämlich zum Beispiel?
Zum einen stellt sich den Beamten die Frage, warum der sich nicht gleich bei ihnen gemeldet hat. Er war schließlich wohl der Letzte, der Dörte lebend gesehen hatte. Und seine Aussage mit dem Radfahrer.
Also dieser Andi?
Genau, dieser Radfahrer, der zufällig genau wie Andi aussah. Diese Aussage hätte ein Freund doch, der hätte doch die Aussage direkt gemacht, denkt sich die Polizei, und nicht erst, wenn die Polizei vor ihm bei ihm vor der Tür steht. Außerdem kommt hinzu, dass er in der Havelland-Klinik einen falschen Namen angegeben hatte, als er Dörte besuchte. Lediglich, weil dort eine Mitarbeiterin in der Klinik an dem Tag arbeitete, die ihn auch kannte, kommt man schließlich auf seinen Namen.
Okay, das ist in der Tat kein normales Verhalten.
Ja, und als die Polizei ihn zu Hause besucht, ist er zunächst nicht da. Aber ein Nachbar ist da und der erzählt den Beamten, wie er seinen Nachbarn am 3. März, also am Tag von Dörtes Verschwinden, gesehen hatte, wie er das Haus mit einer Frau betrat, die irgendwie einen auffälligen Gang hatte.
Oh je, ja. Also und Dörte Grössmann war ja gebe hin.
Der Nachbar denkt zunächst, dass es die Ex-Freundin von Hajo, so heißt er, das können wir schon mal spoilern, war. Denn die hatte auch eine Gehbehinderung, doch dann korrigiert der Nachbar sich. Als man ihm ein Foto von Dörte zeigt, bestätigt der Nachbar, dass es sich bei der Begleitung von Hajo genau um diese Frau gehandelt hatte. Denn auch ihm war in Erinnerung geblieben, dass die Frau nur einen Pullover anhatte, trotz diesen kühlen Temperaturen.
Und dann findet man den Nachbarn, also diesen Hajo aber.
Ja, am nächsten Tag findet man ihn und er erzählt die Geschichte des Besuchs in der Klinik eben und seine Beobachtung des Radfahrers.
Okay. Ja, jetzt lass uns aber mal kurz innehalten. Kennt er denn diesen Andi oder ist das Zufall, dass er ihn genauso beschreibt, wie auch das anonyme Ehepaar den Mann beschrieben hat, den sie vor der Klinik beobachtet hat?
Na, lass es mich mal so sagen, Schicki. In diesem Fall ist nichts Zufall.
Okay, dann erleuchte uns.
Ich erleuchte dich gerne, ja. Denn ja, er kennt Andi. Mhm. Sogar mehr als das. Und jetzt beginnt unsere Geschichte rund um die perfiden Pläne des Hajo, des Hans Joachim F. Mhm.
So heißt er. Der Mann, der Dörte Grössmann noch besucht hatte und der dann die Aussage des Radfahrers getätigt hat. Ja?
Das ist sein richtiger Name, ja. Okay. Er kennt Andi, denn dieser Andi ist mit seiner Ex-Freundin zusammen.
Nein.
Ja.
Doch.
Er kennt Andi, weil Hans-Joachim F. lange Zeit als Taxifahrer bzw. Fahrer für Krankenfahrten und Behindertenfahrten gearbeitet hatte. Und daher war er auch des Öfteren in der Werkstatt, in der auch dieser Andi und auch Dörte gearbeitet hatte. Daher kannte er die beiden. Und daher kannte er auch übrigens seine Ex. Die war ebenfalls gehbehindert und hatte in der Werkstatt gearbeitet.
Okay, jetzt wird es langsam etwas verwirrend.
Ja, glaub mir, wir haben noch nicht mal angefangen. Die Verstrickungen werden immer verrückter werden.
Okay, dann fangen wir an.
Lass uns einfach erstmal dort weitermachen, wo wir zeitlich gerade sind. Denn die Ex bekommt nun mit, dass Andi vielleicht etwas mit dem Verschwinden von Dörte Krössmann zu tun haben könnte und trennt sich von ihm, von diesem Andi.
Okay, soweit nachvollziehbar.
Ja, und rate mal, zu wem sie nun zurückkehrt.
Hans-Joachim F.
Ja, 100 Punkte, genau zu dem. Bereit fürs nächste Level der Verwirrung?
Unbedingt.
Okay. Als sie die Wohnung verlässt, hinterlässt sie Andi noch eine Nachricht auf dem Küchentisch, die dort besagt: Andi, du bist krank im Kopf. Meine Betreuerin wird alles erfahren. Verfolgst du mich, gehe ich zur Polizei. Du wirst mich nicht finden.
Klar, sie denkt wahrscheinlich noch, so wie wir auch dachten, dass Andi etwas mit dem Verschwinden von Dörte Krössmann zu tun hat.
Klar, beim Auszug aus seiner Wohnung entdeckt sie zudem noch etwas äußerst Brisantes und davon erzählt sie ihre Betreuerin. In dem Schrankwand bei Andi habe sie nämlich eine Brille gesehen, die nicht ihm gehörte. Sie glaubte vielmehr, dass es sich um die Brille von Dörte Krössmann handeln könnte.
Oh Gott, jetzt hat er am Ende doch was mit der Sache zu tun.
Ja, die Betreuerin alarmiert daraufhin die Polizei, die die Brille auch tatsächlich in der Wohnung findet. Und es ist die Brille von Dörte Krössmann.
Jetzt bin ich schon überfordert. Also hängt er doch mit in der Sache drin? Oder haben die beiden Männer, also Andi und Hans-Joachim, gemeinsame Sache gemacht? Erzähl weiter.
Ja, das ist noch nicht alles.
Ja, erzähl
denn
weiter.
Man findet noch etwas in der Wohnung, in einem Schrank versteckt. Ein Messer, an dem Blutreste kleben. Mhm. Man untersucht die DNA des Blutes darauf und stellt fest, ja, es handelt sich zweifelsfrei um das Blut von Dörte Krössmann.
Erzähl nun weiter. Ich sehe doch, dass du noch eine Menge mehr zu sagen hast.
Ja, das stimmt. Der Polizei kommt das alles wieder sehr schleierhaft vor. Es sind zu viele Zufälle. Und wie dumm muss man sein, nachdem man in den Fokus eines Falls gerät, die Brille des Opfers und die Tatwaffe zu Hause im Schrank dann liegen zu haben. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Also graben die Ermittler weiter.
Es fehlt ja auch immer noch die Leiche von Dörte Krössmann. Mhm. Es könnte ja sein, dass das Blut auch nur auf eine falsche Fährte locken soll.
Genau. Die Leiche fehlt weiterhin, das stimmt. Die Ermittler glauben auch weiterhin, dass Andi unschuldig ist und dass Hans-Joachim hinter all den Zufällen steckt. Also starten sie einen großen Lauschangriff. Die Polizei hört Telefone ab, arbeitet mit Richtmikrofonen und bestellt Sachverständige, die zum Beispiel die Briefe auswerten sollen.
Der Brief von Dirt an ihre Mutter.
Genau. Ja. Und auch der anonyme Brief, der bei der Polizei einging und der Andi belastete.
Richtig, ja. Genau.
Pärchen oder was das war. Ne? Ja. Außerdem gibt es eine Augenzeugin, die die These der Polizei untermauert. Diese Augenzeugin gibt an, dass sie Hans-Joachim F. dabei beobachtet hatte, wie er sich zu der Wohnung von Andi Zutritt verschafft hatte.
Wie das? Ist er dort eingebrochen?
Das musste er nicht mal, denn seine Ex, beziehungsweise jetzt ja wieder Freundin, hatte noch einen Schlüssel für die Wohnung.
Stimmt, die hatte ja dort gewohnt. Das heißt, Hans-Joachim F. hat die ganzen Beweisstücke dort platziert, was ihn natürlich selbst zum Hauptverdächtigen macht.
So ist es. Ja. Und man hört nun mit, wie Hans-Joachim seiner Partnerin Ansagen macht, was sie zu tun hat und zu sagen hat, wenn die Polizei sie befragt. Sie muss die vorgefertigten Texte sogar wie bei so einem Theaterstück proben und ihm vorführen, so ein bisschen Impro-Theater-mäßig.
Ja.
Werbung.
Shaggy, wir haben ja in den letzten Folgen es immer so gehandhabt, dass wir ja auch Werbung mal machen können für Dinge, die uns so beschäftigen. Und du machst ja wahnsinnig viele Dinge, ne? Willst du darüber mal sprechen, was alles da bei dir ansteht? Was ist das denn alles genau, was du machst?
Gerne. Also viel Zeit haben wir wahrscheinlich jetzt gar nicht im Podcast. Ja. Ich mache ja diverse andere Podcasts noch, nebenbei durch Scheinbar voller Kultur, ein regionaler Kulturpodcast und viele andere Dinge. Das ist eines der Sachen, die ich mache. Ich moderiere viel bei Veranstaltungen, mich kann man buchen als Moderator, das mache ich total gerne. Und ich habe eine größere Künstleragentur, wo wir Künstler in ganz Deutschland vertreten, und gerade im Kleinkunstbereich, Gewinner vom Deutschen Kleinkunstpreis und so weiter. Also bekannte Namen, schaut nach, wenn ich euch das
interessiert. Wie heißt die Agentur?
Agentur Schwarzluft. Also da haben wir einiges
Schwarzluft
an Material, einige tolle Künstler, die ihr gerne buchen könnt, wenn ihr Veranstalter seid und schöne Locations habt. Also ist das andere. Und natürlich mein Impro-Theater. Impro-Theater Fulda habe ich mittlerweile auch zu meinem Beruf gemacht, das Impro-Theater.
Was genau ist denn Impro-Theater? Was können wir uns darunter vorstellen, die damit noch nichts zu tun hatten?
Ich sage immer gerne, Impro-Theater ist die Königsdisziplin des Schauspiels, weil du spielst Schauspiel, ja, aber du hast kein vorbereitetes Drehbuch, kein Skript, von dem du abliest, sondern alles entsteht in dem Moment, in Interaktion mit dem Publikum. Das heißt, du weißt selber nicht, was dich erwartet und bringst selber dann Dinge, die dich manchmal selber überraschen können, aber das tatsächlich auf einer Bühne und auf eine besondere Art und Weise. Und gerade Impro-Theater ist so unglaublich vielseitig. Ich habe ja eine Impro-Theater-Schule gegründet.
Das wollte ich gerade sagen, du spielst ja nicht nur Impro-Theater, sondern du lehrst es auch noch, wenn man so möchte. Ne?
Sogar hauptsächlich. Also dieses Impro-Theater Fulda ist mittlerweile schon, ich glaube, die zweitgrößte Schule in Deutschland geworden von kurzer Zeit. Mit knapp 200 Menschen, die Woche für Woche hier ins Impro-Theater kommen. Jeglichen Alters. Kinder ab 5, Kinder ab 9, Jugendliche, Erwachsene in diversen Levels. Also man fängt als Anfänger an und wenn man Bock hat, weiterzumachen, geht's hin bis zu einem Ensemble. Und Impro-Theater ist insgesamt so vielseitig. Also man macht's nicht nur als Kurs, sondern kann es auch als Workshop anbieten in anderen Bereichen.
Wo kann man das denn eigentlich im Alltag dann noch nutzen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja weit darüber hinausgeht, einfach nur in Anführungszeichen die Kurse zu besuchen, sondern viele nutzen das wahrscheinlich dann auch im Alltag, ne? Um vielleicht ein bisschen selbstbewusster zu werden, könnte ich mir vorstellen.
Es verändert einen total. Man lernt ganz anders auf Dinge zu reagieren, vielleicht auch Schwierigkeiten anders zu betrachten, auch als Möglichkeit, weil Impro-Theater heißt ja und annehmen und man lernt über sich selber zu lachen und auch dadurch seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern, man wird kreativer, resilienter für verschiedene Dinge und mir hat das Impro-Theater persönlich auch geholfen. Ich hatte eine schwere Zeit und habe tatsächlich Techniken des Impro-Theaters genutzt, um die Schwierigkeiten anders zu betrachten. Ich gehe auch mit der angewandten Improvisation, wie man das so schön nennt, auch in verschiedene, in die Kinder-Jugendpsychiatrie, verschiedene Einrichtungen. Kinder-Jugendpsychiatrie ist eine davon. Hab eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die Opfer von Gewalt geworden sind, mit denen ich auch arbeite, denen das Impro-Theater weiterbringt. Im Teambuilding ist es total gut. Ich gehe in Schulen, in Grundschulen. Ich gehe aber auch in Hauptschulen Impro-Theater zum Thema Empathie. Siebte Klasse Hauptschule, kann ich dir sagen. Das ist schwierig.
Da geht einiges.
Aber es macht Spaß. Führungskräfte-Coachings, all das, überall da kann man Impro-Theater anwenden. Und es hilft den Menschen tatsächlich auch ein bisschen ein Stück weit über sich selber nochmal anders nachzudenken. Und man entwickelt sich als Mensch auch total gut weiter. Das ist zumindest das Feedback, was ich von vielen bekomme.
Und wenn jetzt Organisationen, Schulen oder auch Privatleute Interesse haben, mal so einen Impro-Theater-Kurs zu buchen oder zu besuchen, wie finden die dich denn?
Na, einfach über erstmal die Homepage natürlich, impro-fulda.de, aber da über
impro-fulda.de,
Impro-Theater Fulda, über die sozialen Medien, auch da kann man uns erreichen. Oder Shaggy Schwarz einfach, auch darüber sucht einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten, mich und uns zu erreichen. Mittlerweile ist mein Team ja auch angewachsen. Ich habe alleine angefangen, habe jetzt einen Trainerstab von auch 7 Trainern, die mich unterstützen jeweils. Und davon sind einige jetzt auch fest angestellt im Theater. Also es entwickelt sich gerade richtig, richtig gut und bin sehr glücklich darüber, dass ich das machen kann.
Ja, klasse, genial. Also, wenn ihr Lust habt, Interesse habt, mal auch Impro näher kennenzulernen oder ihr seid vielleicht Teil einer Schule oder einer Organisation, dann schaut mal auf die Seite und informiert euch drüber, denn Shaggy macht nicht nur True Crime, sondern eben auch Impro-Theater. Shaggy, vielen Dank.
Dank dir.
Werbung Ende.
Und die Polizei lädt nun beide auch ein. Sie befragen die beiden getrennt voneinander und die Freundin von Hajo sagt brav das erlernte Theaterstück auf. Und zwar fehlerfrei.
Ja, blöd nur, dass es es dadurch noch unglaubwürdiger macht.
Genau, genau. Diese getrennte Vernehmung findet am 2. Oktober 2002 statt, also fast genau 7 Monate nach dem Verschwinden von Dörte Grössmann.
Die immer noch verschwunden ist.
Ja. Und dies zunächst auch bleibt. Bei der Vernehmung haben die Beamten natürlich gute Karten, weil sie sich ebenfalls auf das Schauspiel vorbereiten konnten. Mhm. Und überraschenderweise gibt Hans-Joachim F. auch irgendwann zu, dass er etwas mit dem Verschwinden von Dörte Grössmann zu tun hat. Allerdings sei alles ein tragischer Unfall gewesen.
Unfall? Das heißt, Dörte Grössmann ist tatsächlich tot?
Ja.
Ja.
Er behauptet, dass er und Dörte an dem Tag ihres Verschwindens Sex gehabt hätten. Beim Rückweg zur Klinik habe Dörte ihm dann plötzlich offenbart, dass sie bei ihm einziehen wolle. Aber das wollte er nicht. Er wollte ja schließlich seine Ex wieder zurück. Daraufhin sei Dörte sauer und aggressiv geworden.
Das klingt alles schon ziemlich abstrus, oder?
Ja, sehr. Ja. Sie hätte dann behauptet, dass sie ihn beim Sex mit, Achtung, pass auf, HIV angesteckt habe. Und daraufhin habe er sein Messer gezogen. Sie flüchtete vor ihm aus Angst in ein Waldstück und er rannte ihr hinterher. Sie seien dann beide gestürzt und das Messer habe sich dabei unglücklich in ihren Rücken gebohrt.
Okay, ich nehme es zurück, dass es abstrus klingt. Es klingt komplett nach Blödsinn.
Ja, ist eine hanebüchene Geschichte. Er wollte sie daraufhin dann natürlich sofort in ein Krankenhaus fahren, angeblich. Auf der Fahrt dorthin habe Dörte es sich dann aber plötzlich anders überlegt. Sie hätte ihm gesagt, dass er anhalten und sie aus dem Auto lassen solle. Sie bräuchte frische Luft. Er habe sie daraufhin rausgelassen und Dörte habe sich auf einen Baumstumpf gesetzt. Dann habe er ihr Wasser aus dem Auto holen wollen, ist zurückgegangen und als er zurück zu ihr, zu diesem Baumstumpf kam, war sie dann weg.
Unglaubwürdig auch zehn. Was ein Schwachsinn. Ich hoffe, man glaubt ihm.
Ja, kein Wort. Man hat ja die ganzen mitgeschnittenen Telefonate, wo sie sich abgesprochen haben, also er und seine Freundin. Und außerdem verstrickt er sich bei seinen Schilderungen in zahlreichen Widersprüchen. Er will die Beamten zur Leiche von Dörte führen, doch an dem angegebenen Ort, wo er die Beamten hinführt, dort findet man nichts.
Aber nicht, weil er es tatsächlich nicht weiß, sondern weil er immer noch seine Spielchen spielen will.
Ja, zu seinen Spielen kommen wir noch.
Ja, mir schwand nichts Gutes.
Nee, absolut nichts. Zudem widerruft er dann wieder seine Aussage und behauptet, dass er eigentlich ja doch nichts mit dem Tod von Dörte zu tun hat. Sondern Andi, der Täter ist.
Den hatten wir ja beinahe schon wieder vergessen.
Ja, ja. Mann. Und wenn nicht der Andi, dann vielleicht doch seine Ex.
Sogar. Seine Ex, die jetzt wieder seine aktuelle
Partner. Genau, die.
Die liefert er auch noch ans Messer.
Ja, was?
Alle sind dran schuld, nur er nicht.
Genau, genau. Doch es verdichten sich die Hinweise darauf, dass Dörte nicht das einzige Opfer von ihm, von Hans-Joachim Wolf war.
Das heißt?
Das heißt, es melden sich aufgrund der Berichterstattung auch weitere Zeuginnen bei der Polizei, die von ihren Erlebnissen mit Hans-Joachim F. berichten.
Jetzt wird es spannend. Das heißt, Dörte Krössmann war tatsächlich nicht das erste Opfer.
Ganz im Gegenteil. Nun treten Fakten zutage, die wirklich kaum zu glauben sind. Unter anderem berichtet eine junge Frau davon, dass sie als 12-Jährige von Hans-Joachim F. gequält und vergewaltigt wurde.
Krass.
Ja, die junge Frau ist mittlerweile, wie gesagt, so Mitte 20 und macht bei ihrer Polizei vor Ort eine Aussage. Sie berichtet detailliert davon, was ihr alles angetan wurde. Aber jetzt kommt das Unfassbare. Die Beamten glauben ihr nicht. Es klingt für sie so unglaublich, was sie da schildert, dass sie ihr einfach nicht glauben, was sie sagt.
Nein, also...
Puh. Ja. Und das, obwohl die junge Frau sogar mit den Beamten zu den Orten fährt, an denen der Missbrauch stattgefunden hat. Aber sie wird nur belächelt und muss sich sogar noch dumme Sprüche anhören. Es geht so weit, dass sie ihre Aussage schließlich zurückzieht und keine Anzeige erstattet.
Ja, die ist doch völlig desillusioniert. Stell dir mal vor, du hast so etwas Schlimmes erlebt, hast es all die Jahre aus Scham verschwiegen, dann siehst du in der Presse, dass dein Peiniger noch anderen Frauen solches Leid angetan hat. Du raffst dich auf, nimmst all deinen Mut zusammen und gehst zur Polizei. Und dort wirst du dann nur ausgelacht und vom Hof gejagt. Das ist ein Skandal.
Es wird auch nicht der letzte Skandal bleiben, das ist schon krass. Wir haben auf der einen Seite die Ermittler, die nicht den ersten Erklärungen geglaubt haben, bei denen vermeintlich alles auf diesen Andi als Täter hindeutete. Und auf der anderen Seite Polizisten aber auch, die diese junge Frau wieder retraumatisieren und ihr nicht glauben. Also es gibt beide Seiten bei der Polizei. Und selbst wenn die Geschichte, und wir werden sie gleich selbst hören, wirklich, wirklich unglaublich klingt, musste man ihr doch Glauben schenken.
Dann erzähl doch mal, was ist damals passiert?
Dazu holen wir jetzt ein bisschen aus. Ein bisschen weiter sogar müssen wir ausholen und schauen uns Hans-Joachim F. mal ganz genau an.
Sehr gerne.
Also, Hans-Joachim F. wird 1959 als viertes von fünf Kindern in Nauen geboren. Er ist ein auffallend schmächtiger Junge, der es nicht leicht hat. Er wird aufgrund seines deformierten linken Ohres von den anderen Kindern und sogar seinem eigenen Vater gehänselt. Der Vater selbst ist meist auf Montage und selten zu Hause. Dazu hat er ein Alkohol- und Gewaltproblem. Er schlägt sowohl seine Frau als auch die Kinder. Das färbt natürlich auch auf die Kinder und insbesondere auf Hans-Joachim ab.
Wie so oft, ja.
Ja, wie so oft. Er beginnt nun eine kleine Gangsterkarriere, der Hajo. Er begeht Diebstähle. Mit 13 Jahren beginnt er dann selbst mit dem Trinken. Also sehr früh. Daraufhin bleibt er zweimal in der Schule sitzen und verlässt diese bereits nach der 7. Klasse. Dann gibt es eine Zeit, in der man denkt, dass er vielleicht doch auf den rechten Weg kommt. Er macht eine Lehre bei der Bahn und beendet auch die Ausbildung erfolgreich.
Aber
nebenbei verbüßt er immer wieder kleine Bewährungsstrafen. Nach der Lehre folgt eine Zeit mit ständig wechselnden Jobs und auch wechselnden Beziehungen.
Das heißt, man kennt ihn bereits vor Gericht.
Ja, allein zwischen seinem 17. und 30. Lebensjahr steht er 7-mal vor Gericht. Und selbst im Knast klaut er weiter und versucht von dort zu fliehen. 1987 hat er dann seine Strafen komplett abgesessen und ist nun wieder in Freiheit. Das ist auch das Jahr, in dem er seine erste Frau kennenlernt.
Wo lernt er sie kennen?
Über eine Kontaktanzeige in der Zeitung. Sie wird später sagen, dass Hans-Joachim so tolle Briefe schreiben konnte. Sie ist also ganz hin und weg von ihm und heiratet ihn nur ein Jahr später.
Das heißt, wir sind im Jahr 1988, richtig?
Korrekt,
ja.
Die beiden ziehen zunächst nach Finkenkrug. Das ist auch ganz in der Nähe von Nauen, nicht weit weg. Mhm. 1994 bekommen sie dann ein Kind, eine Tochter.
Aber die Ehe ist soweit glücklich.
Naja, ja, Hans-Joachim ist seiner Frau gegenüber auch gewalttätig. Wie sein Vater schlägt er auch seine Frau, was besonders schlimm ist, wenn man weiß, dass auch sie gehbehindert ist und auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Da zieht sich das zieht sich durch wie ein roter Faden, also das mit den Gehbehinderten, ja, wobei das mit dem Schlagen halt auch.
Ja, leider ja. Die beiden trennen sich und Hans-Joachim hat bald darauf eine neue Partnerin an seiner Seite. Aber auch hier kommt es zu exzessiver Gewalt. Er bricht ihr sogar den Kiefer. Daraufhin kehrt er zu seiner Frau zurück, die er als erstes geheiratet hatte.
Und die nimmt ihn auch zurück?
Ja, das frage ich mich auch immer, ne? Warum? Ja. Warum machen die das? Aber es besteht wohl bereits eine Art Abhängigkeit, die wir noch öfter sehen und bestaunen werden. Einiges läuft hier nicht wirklich normal.
Dass sie ihn überhaupt wieder ins Haus lässt. Also.
Ja, nicht nur das. Ja. Seine Frau zahlt sogar, Achtung, einen Teil der Behandlungskosten für den gebrochenen Kiefer dieser Geliebten.
Was geht denn bei denen ab? Das
ist schwer nachvollziehbar. Ja. Man muss wissen, dass seine Frau sowieso den Hauptteil der Lebenskosten bezahlt, die beiden haben.
Verdient sie denn so viel?
Naja, sie bekommt eine Erwerbsunfähigkeitsrente und arbeitet nebenbei als Telefonistin. Er hingegen gelegentlich als Kraftfahrer, hauptsächlich als Taxifahrer für ein Unternehmen, das zu einem großen Teil Menschen mit Behinderung zu ihren Einrichtungen fährt.
Und wir wissen bereits, dass er hier ja auch Dörte Grössmann kennt.
Ganz genau, ja. Er nutzt diese Fahrten sozusagen als Kontaktbörse für sich. Er ist immer sehr höflich und bemüht um seine weiblichen Fahrgäste. Und wir wissen ja auch, wieso.
Tja, was war jetzt mit der jungen Frau und ihrer Aussage bezüglich Vergewaltigung?
Ja, da komme ich jetzt zu. Diese junge Frau ist damals noch ein Kind, eine Heranwachsende von gerade mal 12 Jahren. Es ist ein Sommerabend in Finkenkrug, als Hans-Joachim F. das Mädchen vor seiner Stammkneipe trifft. Die beiden kennen sich. Mhm. Die Familie wohnt in der Nachbarschaft und Hans-Joachim F. hat sie bereits zuvor öfters in seinen Hobbyraum eingeladen, wo er eine Modelleisenbahn aufgebaut hat.
Das heißt, er hat sie schon früher vergewaltigt?
Nee. Bis dato war er geradezu immer sehr fürsorglich zu dem Mädchen. Fast ein väterlicher Freund, wenn man so will. Mhm. Das Mädchen selbst stammt auch aus schwierigen Familienverhältnissen. Da gibt es ein gewisses Verständnis.
Was heißt das? Also
ja, zu Hause kümmert man sich nicht so um das Mädchen. Sie wird sich eher selbst überlassen. Okay. Und Hans-Joachim F. ist daher wie ein netter Onkel, ein Lichtblick im oftmals tristen Alltag und sie vertraut ihm. Daher denkt sie sich auch nichts, als er ihr an dem Sommerabend anbietet, sie zur Disco zu fahren. Doch dort werden sie nicht hinfahren.
Sondern?
Hans-Joachim F. fährt an der Disco vorbei. Und nun ist plötzlich alles anders. Er ist nicht mehr der väterliche Freund, der er zuvor immer war. Sie fahren zu einem Kanal in der Nähe von Nauen. Dort bedroht er das Mädchen mit einem Messer und vergewaltigt sie. Im Anschluss impft er ihr ein, niemanden davon zu erzählen, sonst würde es schlimm für sie enden. Und er untermauert seine Drohung sogar.
Inwiefern?
Irgendwie schafft er es, sich Zutritt später mal, ein paar Tage später, zu ihrem Zimmer zu verschaffen. Zu Hause in ihrer Wohnung mit den Eltern. Denn eines Abends liegt dort eine Nachricht auf ihrem Kopfkissen. Eine Nachricht von Hans-Joachim F. Sie solle nicht vergessen, dass sie nichts sagen darf, sonst drohe ihr Ungemach.
In ihrem Kinderzimmer, auf dem Bett.
Ja. Und die Drohung verfehlt nicht ihr Ziel. Das Mädchen ist eingeschüchtert und erzählt niemanden davon.
Krass. Überleg dir mal, dass selbst an dem Ort, an dem du dich wahrscheinlich am sichersten fühlst, also zu Hause in deinem Bett, plötzlich eine Nachricht von deinem Vergewaltiger auf deinem Kopfkissen liegt.
Ja. Wir werden noch erfahren, dass Hans-Joachim F. große Freude daran hat, seine Opfer zu quälen. Er ist ein echter Sadist, dem es gefällt, seine Opfer leiden zu sehen.
Was passiert dann?
Die mittlerweile 13-Jährige dann muss ein weiteres Mal durch die Hölle gehen. Nur ein paar Monate später, im Dezember 1993, trifft er sie wieder vor seinem Stammlokal. Diesmal ist er noch furchtloser und direkter und schreit sie direkt an, dass sie sofort in sein Auto steigen soll. Er hätte ein Hühnchen mit ihr zu rupfen, so seine Worte.
Wieso? Was hat sie getan?
Na, angeblich hätte sie geplappert und daher gegen die Regel verstoßen, niemandem davon zu erzählen. Dafür müsse sie nun bestraft werden. Er droht ihr, dass er ihre Beine einbetoniert und sie in den Kanal wirft.
Eine Morddrohung.
Absolut, ja. Und er setzt seinen Plan auch, ja, fast um. Er fährt nämlich tatsächlich mit ihr zum Kanal, an die Stelle, an der sie auch bereits beim ersten Mal ja vergewaltigt hatte, und bindet ihr dort nun die Hände hinter dem Rücken zusammen. Dazu, Achtung, verklebt er ihre Augen mit einem Klebeband, und dann stößt er die 13-Jährige mitten im Winter in den eiskalten Kanal.
Nicht dein Ernst?
Ja, ja. Er befiehlt ihr, dass sie auf die andere Seite schwimmen soll.
Aber ihre Hände sind doch auf den Rücken gebunden.
Ja, und ihre Augen auch noch zugeklebt. Ja. Ne? Sie versucht im Todeskampf irgendwie ans andere Ufer zu gelangen, und tatsächlich mit letzter Kraft schafft sie es auch.
Okay, wir wissen ja, dass sie überlebt, sonst hätte sie später nicht bei der Polizei die Aussage machen können. Aber wie?
Na, sie strampelt und versucht im Todeskampf über Wasser zu bleiben, und sie schafft es nicht nur auf die andere Seite, sie muss auch den ganzen Weg wieder zurück. Denn Hans-Joachim F. stößt sie wieder ins Wasser und sagt, wenn sie es schafft, auf die andere Seite zu kommen, dann dürfe sie aus dem Wasser raus.
Ein Sadist, er ist einfach ein Sadist, der sich daran ergötzt, einen Menschen leiden zu sehen.
Definitiv. Das Mädchen schafft es, doch ihr Martyrium ist noch lange nicht zu Ende. Als sie völlig erschöpft und frierend dem eiskalten Kanal entsteigt, gibt ihr Hans-Joachim F. eine Trainingshose und einen alten Pullover von sich aus dem Auto. Dann fahren sie gemeinsam zu ihm nach Hause. Seine Frau ist gerade im Krankenhaus und sie sind allein. Nun fesselt er die 13-Jährige an einem Küchenstuhl und flößt ihr eine halbe Flasche Goldbrand ein.
Was ist Goldbrand?
Ja, war, würde ich eher sagen. Das war ein hochprozentiger Weinbrandverschnitt aus DDR-Zeiten.
Er füllt sie also ab, macht sie betrunken.
Ja, aber das genügt ihm nicht. Er bindet sie los und kettet sie dann ans Ehebett. Dann verklebt er ihren Mund mit einem großen Pflaster und verlässt die Wohnung, um Essen zu holen.
Also irgendwo in einem Lokal außerhalb.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Das Blöde ist jedoch, dass dem Mädchen von dem ganzen Alkohol, der ihr ja eingeflößt wurde, übel wird und sie sich übergeben muss. Aber wir haben ja gerade gehört, dass sie den Mund zugeklebt hatte.
Das stimmt, ja.
Sie erstickt beinahe an ihrem eigenen Erbrochenen. Nur durch ein großes Glück löst sich das Pflaster ein ganz klein wenig, sodass sie überlebt und Luft bekommt. Als ihr Peiniger schließlich wieder zurück ist, macht er noch Fotos von ihr. Er droht ihr im Anschluss damit, dass er die Fotos veröffentlichen werde, wenn sie irgendwas sagen würde.
Unglaublich. Psychoterror. Und sie ist natürlich froh, dass sie überhaupt noch lebt. Und das ist dann auch die Frau, die Jahre später trotz dieses traumatischen Erlebnisses zur Polizei gehen wird und der nicht geglaubt wird.
Genau, ja. Sie hat all die Jahre geschwiegen, und als sie sich endlich dann traut, ja, da wird ihr nicht geglaubt, genau wie du gesagt hast. Hans-Joachim F. kommt mit der Sache also davon. Ja. Und das motiviert Hans-Joachim F. natürlich auch immer weiter, nach diesem Muster weiter zu verfahren. Es gibt nämlich ein weiteres Opfer.
Außer dem Mädchen und Dörte Krüssner.
Ja. Und wir machen einen Sprung in den Herbst 2000. Hans-Joachim F. ist nun 42 Jahre alt. Er lebt mittlerweile von seiner Frau getrennt, wobei die beiden immer noch ein sehr, ja, besonderes Verhältnis haben. Er besucht sie ab und zu, übernachtet dort und so weiter.
Okay.
Ja. Man muss dazu sagen, dass Hans-Joachim F. aber kein Single ist. Er hat eine neue Partnerin nun wieder. Und die hat er, du ahnst es schon, auch über seinen Taxijob mit den Fahrten für Behinderte kennengelernt.
Ich muss mal fragen, was hat die Partnerin für ein Handicap?
Sie hat eine Gehbehinderung und Epilepsie.
Okay. Die Frauen sind also alle geistig voll zurechnungsfähig. Ja. Es geht mehr um körperliche Einschränkungen.
Ja, im Großen und Ganzen ja. Neben seiner aktuellen Partnerin lernt er aber eine weitere, deutlich jüngere Frau in einer Kneipe kennen.
Mal nicht im Taxi.
Mal nicht im Taxi. Sie ist gerade erst in die Gegend gezogen und ist froh darüber, ja, ein wenig Anschluss zu finden.
Verständlich.
Absolut. Und auch hier gaukelt ihr Hans-Joachim F. wieder dem netten Onkel vor, das kennen wir ja.
Ja, ähnlich wie bei dem jungen Mädchen, das er vergewaltigt hat.
Richtig. Seine Maske fällt just in dem Moment, als sie mitteilt, dass sie wegziehen werde, nun doch woanders hin. Nun reagiert Hans-Joachim F. sehr schnell. Sein perfides Hirn lässt einen neuen Plan entstehen, in dem er Gerüchte streut, dass sie als Prostituierte arbeiten würde und dass sie ein Verhältnis hätten.
Er bereitet schon wieder sein Alibi und seine Ausreden vor, oder?
Ja, klar. Ja. An einem Donnerstagmorgen im September 2001 besucht er sie dann in ihrer Wohnung. Sie trinken ganz entspannt einen Kaffee, als er plötzlich ein Messer und ein Elektroschocker zückt und sie damit bedroht. Hans-Joachim F. fesselt die Frau an einen Stuhl und vergewaltigt sie mehrfach.
Fessel am Stuhl kennen wir auch schon.
Ja, stimmt. Und es gibt auch noch weitere Parallelen. Auch hier zwingt er nämlich sein Opfer danach, sich ins Bett zu legen. Das Opfer wird gefesselt und mit einem Pflaster über dem Mund allein gelassen. Er verlässt die Wohnung, um sich aber nun ein Alibi zu besorgen.
Das ist Wahnsinn, wie strukturiert er vorgeht. Er hat sich das alles vorab schon gut überlegt und durchgespielt.
Voll, ja. Er fährt zunächst zu seiner Arbeitsstelle, obwohl er eigentlich frei hat, und gibt dort 2 Päckchen Kaffee ab. Die Kollegen sollen sich alle daran erinnern, dass er da war, falls sie mal gefragt werden. Dann fährt er zurück in die Wohnung seines Opfers. Er mixt Beruhigungsmittel in Schnaps und sie muss es dann trinken. Sie fällt fast komatös in einen Schlaf. Und als sie am nächsten Morgen aufwacht, hat Hans-Joachim F. bereits eine Kamera vor dem Bett aufgestellt.
Für was das jetzt?
Na, das Video soll als ultimativer Beweis dienen, dass der Sex einvernehmlich war. Er filmt dann den Sex und gibt ihr Anweisungen, was sie zu sagen hat. Auf einem Notizblock muss sie zudem einen Brief an ihn schreiben.
An ihn?
Ja. Das dient alles seinem perfiden Plan. Darin muss sie nämlich schreiben, wie sehr sie die Zeit mit ihm genießt und wie gern sie mit ihm geschlafen hat.
Das ist echt durchtrieben. Ja. Glaubt dem Opfer wieder niemand, wenn er diesen Brief und das Video hervorzieht.
Das ist zumindest der Plan und der geht auch auf, denn das Opfer vertraut sich trotz aller Drohungen danach einer Freundin an und die geht mit ihr zur Polizei. Die 20-Jährige wird gynäkologisch untersucht und es werden auch Spermaspuren gesichert.
Und was macht der Täter?
Der bastelt derweil weiter an seinem Alibi. Er fährt zu seiner Ex-Frau, wir wissen ja, zu der hat er immer noch ein gutes Verhältnis, und brieft sie, dass sie bestätigen soll, dass er an besagtem Abend der Vergewaltigung bei ihr auf der Couch gelegen habe.
Aber warum geht sie darauf ein?
Naja, einerseits erzählt er ihr natürlich, dass diese Frau ihm das nur anhängen will. Er hat ja auch den Brief und so weiter. Und zum anderen droht er seiner Ex.
Auch. Okay, sie weiß ja auch, wie brutal er sein kann.
Genau. Daher gibt sie ihm, wie befohlen, auch sein Alibi und selbst seine aktuelle Lebensgefährtin, die brieft er auch noch. Ihr sagt er, er habe an dem Tag bei seiner Ex-Frau übernachtet. Im Anschluss geht er dann selbst zur Polizei und sagt aus, dass er ein Verhältnis mit der 20-Jährigen gehabt habe, also mit seinem Opfer. Aber an dem Abend war er überhaupt nicht da. Da war er bei seiner Ex-Frau und bei den Arbeitskollegen. Dazu habe diese 20-Jährige sowieso ein Alkoholproblem und er wollte die Affäre eigentlich sowieso beenden. Daher bezichtige sie ihn jetzt aber mit dieser Vergewaltigung, die absolut ausgedacht ist.
Und du hast es ja bereits angedeutet, er kommt damit durch. Denn trotz der gesicherten Spermaspuren beweist es ja nichts. Er bestreitet ja gar nicht, Sex mit ihr gehabt zu haben.
Genau. Er bestreitet zwar, dass er an dem Abend da war, aber nicht, dass er Sex mit ihr hatte, vielleicht am Tag vorher oder Mittag oder wie auch immer. Es funktioniert ein weiteres Mal. Er wird aufgrund der gegebenen Alibis wieder auf freien Fuß gesetzt. Hans-Joachim F. bleibt erneut eine Gefängnisstrafe erspart. Es gibt keine Beweise, keine Anklage und daher auch kein Urteil.
Und das Opfer, was passiert mit ihr?
Für die bricht natürlich eine Welt zusammen. Sie kündigt ihren Job, den sie gerade erst angefangen hatte, und zieht zurück zu ihren Eltern nach Mecklenburg. Seither lebt sie in absoluter Isolation, weil sie einfach niemanden mehr vertrauen kann. Sie hat bis heute Angst, allein das Haus zu verlassen.
Ein weiteres Leben, das Hans-Joachim F. zerstört hat.
Ja. Im Februar 2002, ein knappes halbes Jahr nach dieser Vergewaltigung, trennt sich doch seine aktuelle Partnerin von Hajo. Mhm. Sie hat einen neuen. Und jetzt sage ich dir, wie dieser neue Freund aussieht. Er ist 1,80 Meter groß, tiefer Haaransatz und trägt eine Brille mit goldenem Rand.
Den kennen wir doch.
Richtig, das ist unser Andi. Und Hans-Joachim schwört sich, dass er sich an ihm rächen wird. Und wir wissen, dass auch dieser Plan nun fast aufgehen wird.
Wow. Wir atmen kurz durch. Mhm. Wir haben jetzt erfahren, wo Hans-Joachim F. herkommt und was seine sadistische Vita ist. Aber wir haben immer noch nicht die Leiche von Dörte Krössmann gefunden.
Das ist wahr, ja. Und das bleibt auch so. Dennoch macht man Hans-Joachim F. den Prozess. Und Achtung, die Mordkommission macht nun auch nochmal das 13-jährige Mädchen ausfindig, die einst von Hans-Joachim F. vergewaltigt wurde.
Die damals 13-jährige, heute erwachsene Frau.
So ist besser erklärt, genau. Die Mordkommission glaubt ihr nämlich, anders als die Kollegen von vor Ort, jedes Wort, was sie sagt. Und so kommt es nun zu einem großen Prozess, jedoch ohne Leiche und ohne Geständnis.
Und wie sieht die Staatsanwaltschaft die Tat, den Ablauf und so weiter?
Naja, die beiden, also Dörte Krössmann und er, kannten sich ja seit Mitte der 90er Jahre. Ne?
Von den Taxifahrten zur Behindertenwerkstatt.
Richtig. Den Job verliert er zwar irgendwann, aber den Kontakt zur Werkstatt, den gibt er nicht auf. Irgendwann kommt ihm Dörte wieder in den Sinn und er möchte den Kontakt wieder aufleben lassen. Doch in der Werkstatt ist sie nicht mehr. Er ruft unter falschem Namen bei Dörtes Mutter Helga an. Von ihr erfährt er dann, dass Dörte gerade wegen einer depressiven Verstimmung in der Havelland-Klinik ist.
Nun weiß er also, dass sie depressiv ist, was er später in dem fingierten Brief nutzen wird. Ich nehme zumindest an, dass der Brief fingiert war, oder?
Ja, du bist derzeit voraus, Schicki, aber gut, dann lass uns zu den Briefen kommen. Ja. In der Tat stellen die Schriftgutachter fest, dass sie alle von einer und derselben Person geschrieben wurden. Alle von Hans Joachim F. selbst geschrieben oder zumindest diktiert. Hm. Das kann man an den Worten feststellen, die benutzt wurden in den Briefen und die nicht zu den sonstigen Vergleichsproben von Dörte einfach passten.
Auch der Brief des ominösen anonymen Ehepaars?
Auch das? Ja. Das ist auch gefaked. Zudem wurden alle Briefe auf dem gleichen Papier verfasst, auf dem gleichen Block, den man bei Hans-Joachim F. im Auto finden wird.
Echt? Okay, ja. Das ist dumm.
Ja, das ist dumm. Man konnte sogar teilweise den Durchdruck der vorher geschriebenen Texte noch kenntlich machen. Schraffieren, kennst du noch?
So ja, wie früher? Klar, wenn wir mit dem Bleistift so drüber mal, dass man sehen kann, was durchgedrückt ist.
Ja, genau. Okay. Und man kann sogar seinen typischen Signature-Move, möchte ich es mal sagen, kenntlich machen. Er unterschreibt nämlich meist mit Gruß Achim. Und das ist auch noch auf den Briefen von Dörte und dem vermeintlichen Ehepaar zu sehen, also als Durchdruck.
Also er hat die Briefe also eigentlich unwissentlich unterschrieben.
Ja, mit geheimer Signatur sozusagen.
Okay, dann lass uns mal zum Urteil kommen.
Ja, das Urteil ergeht im Januar 2004 vor dem Landesgericht in Potsdam. Hans-Joachim F. wird letztlich schuldig des Totschlags gesprochen, dazu Vergewaltigung in zwei Fällen, einer davon in Tateinheit mit dem Missbrauch eines Kindes. Das Urteil lautet 15 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung. Hans-Joachim F. sei ein Hangtäter. Er ist gefährlich für die Allgemeinheit und würde immer wieder seinem Hang nachgehen, wenn er die Chance dazu bekäme.
Okay, also kein Mord. Das kann man ihm nicht nachweisen. Aber das Gericht sieht ihn dennoch schuldig des Totschlags. Und vor allen Dingen, wichtig ist hier die Sicherungsverwahrung. Somit wird er auch nach 15 Jahren nicht wieder in Freiheit gelangen.
Da komme ich gleich nochmals drauf zurück, aber du hast erstmal recht, ja. Ich würde aber gern noch auf Dörte Krössmann zurückkommen, denn du sagtest ja ganz richtig, obwohl keine Leiche gefunden wurde.
Ja.
Ja, dazu kann ich was nachtragen, denn man findet letztlich ihre Leiche.
Ach, ja. Ja.
Jedoch nach dem Urteil, und das eigentlich Erstaunliche daran, das geschieht nur mit Hilfe von Hans-Joachim F. selbst.
Inwiefern?
Nach 3 Monaten im Knast informiert der verurteilte Täter seinen Anwalt und sagt, er wolle den Ermittlern jetzt zeigen, wo er die Leiche abgelegt hat. Und tatsächlich, im April 2004 führt er die Polizisten zu einer stillgelegten Kläranlage in der Nähe von Nauen, also seinem Geburtsort. Mhm. Und dort findet man die Überreste von Dörte Krössmann.
2 Jahre war sie verschwunden. Zumindest wünscht man den Hinterbliebenen dadurch ein wenig Gewissheit und Seelenfrieden.
Ja, in der Tat.
Gut, Zeno, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich diesen Fall und damit auch unsere Akte Brandenburg nun schließen.
Naja, da muss ich dich nochmal kurz zurückpfeifen, denn ich habe wirklich noch einen letzten Beitrag zu diesem Fall. Ich habe es eben schon kurz angedeutet, als du sagtest, damit kommt er auch nach 15 Jahren Haft nicht mehr frei. Ja, das stimmt, genau. Zumindest laut Gesetz, aber es gibt ja noch eine weitere Option, wie man wieder freikommt.
Hä?
Ich sag nur Flucht.
Nein.
Ja, oh ja. 2017 hat Hans-Joachim F. seine Strafe verbüßt und wechselt in die Sicherungsverwahrung in der JVA Brandenburg an der Havel. Dort ist der Gefängnisalltag deutlich bequemer. Es gibt Therapieangebote und ab und zu gibt es sogar einen begleiteten Ausgang für die Insassen.
Wie oft gibt es dieses Angebot, diesen Ausgang?
Ja, das kommt drauf an. Das wird den Insassen bis zu 4-mal im Jahr ermöglicht, wenn sie sich nicht zu Schulden kommen lassen und die Persönlichkeitsbeurteilung positiv ausfällt.
Okay.
Ja. Und dann kommt der 15. Februar 2023. Wir sind also nicht mehr weit von der Jetztzeit weg. Da bekommt auch Hans-Joachim solch einen begleiteten Ausgang erlaubt. Morgens um 8 Uhr geht's los. Die Insassen dürfen dann Wünsche äußern, was sie gerne machen würden.
Was ist sein Wunsch?
Er möchte gerne in ein Modellbaugeschäft. Sein Hobby von früher, wir erinnern uns an die Modelleisenbahn.
Klar.
Ja. Die Beamten, übrigens ein Mann und eine Frau, sind einverstanden und so wird es dann auch gemacht. Sie fahren nach Berlin und besuchen das Geschäft. Auf der Rückfahrt soll es dann mit der Bahn vom Bahnhof Zoo wieder zurück in die JVA gehen, aber man hat noch ein wenig Zeit und beschließt, noch ins Europa-Center zu gehen. Kennst du das Europa-Center?
Ja, da war ich schon. Das ist da am Breitscheidplatz bei der Gedächtniskirche.
Genau.
Ja.
Altes Gebäude, schön. Nicht mehr wirklich viel los, aber man kennt es. Jedenfalls wollen alle nochmal dort auf Toilette gehen. Und nun wird es etwas unklar, wie es genau geschah, denn es gibt ja verschiedene Aussagen.
Okay.
Ja, wahrscheinlich. Aber ist es so, dass alle drei gleichzeitig auf Toilette gehen? Hans-Joachim F. ist aber als erster fertig und verlässt den Toilettenraum. Und zwar nicht nur diesen, sondern als er merkt, dass seine ganzen Bewacher noch nicht draußen sind aus der Toilette, geht er einfach weiter. Durch den Notausgang, hinaus aus dem Gebäude, hinaus aus diesem Europa-Center und weg ist er.
Nicht dein Ernst. Der spaziert einfach raus. Und dort taucht er in der Masse unter.
Ja, wenn es nicht so ein gefährlicher Verbrecher wäre, könnte man fast drüber schmunzeln. Man muss dazu sagen, das war nicht der erste Ausgang von Hans-Joachim F. Bislang war er immer zuverlässig gewesen, aber vielleicht war es auch einfach das erste Mal, dass er eine Chance zur Flucht sah. Ja. Jedenfalls ist dieser kreuzgefährliche Mann, von dem wir das wissen, dass er ein Hangtäter ist, nun wieder frei. Und wir kennen die Prognose der Gutachter.
Ja, wie du gesagt hast, er ist ein Hangtäter.
Ja. Und deswegen beginnt auch sofort die Fahndung. Es ist natürlich eine absolute Schmach für die Polizei, denn die Fahndung geht natürlich auch durch die Presse.
Ja, geht so manches schief bei diesem Fall. Erst die Polizisten, die der jungen Frau nicht ihr Horrorerlebnis glaubten und jetzt das.
Sie haben aber einen großen Vorteil. Es ist Mitte Februar und es ist arschkalt. Der Geflüchtete kann ja nirgends hin. Und über Kontakte verfügt er nach all den Jahren im Gefängnis auch nicht mehr wirklich.
Hat man Vermutung, wo er hingeht?
Ja, es gibt Hinweise aus Nauen, seiner Heimat. Hier kennt er sich aus, aber stell dir mal die Angst seiner Opfer von einst vor, was in denen abgeht, egal
ja,
wo die sind. Ne?
Klar, die bekommen das ja aus der Presse noch mit.
Absolut, ja. Daher werden auch sofort Schutzmaßnahmen für die Ex-Frau und alle Opfer von einst, die noch leben, so weiter getroffen. Alle, die ihn vor Gericht belastet haben und natürlich, wie ich gerade schon sagte, auch die Opfer, die noch am Leben sind.
Wie alt ist er denn, also jetzt mittlerweile?
Hans-Joachim F. ist jetzt 64 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und man weist nochmals auf sein deformiertes Ohr hin, um ihn da unterscheiden zu können. Daran könnte man ihn identifizieren.
Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass er heute immer noch frei herumläuft.
Nein, nein. Okay. Trotz der Kälte dauert es aber immerhin 13 Tage, bis seine Flucht dann ein Ende findet. Ganz in der Nähe von Nauen tatsächlich wird Hans-Joachim F. von einem Spaziergänger mit seinem Hund erkannt. Warte, ich hatte auch einen Namen des Finders. Wo habe ich den? Hier. Uwe M. heißt der Mann. Mhm. Der geht mit seinem Hund bei den alten Bahngleisen Gassi. Dort steht so eine Schutzhütte für Jäger. Und von weitem sieht er schon, dass die Tür der Hütte zu ist. Und das ist ungewöhnlich, denn diese Tür steht eigentlich immer offen. Mhm. Er öffnet die Tür und da sitzt er dann vor ihm, Hans-Joachim F. Frierend und erschöpft, zu schwach, um zu kämpfen. Uwe M. informiert daraufhin die Polizei und der Flüchtige kommt zurück in die Sicherungsverwahrung.
Ja, wahrscheinlich die nächsten Jahre ohne Ausflüge zu Modellbauern in die Stadt.
Ja, ganz sicher sogar, ja. Er wird letztlich in eine andere Einrichtung verlegt. Wohin, weiß man nicht. Darüber wird bis heute Stillschweigen bewahrt. Aber er ist bis heute nicht wieder ausgebüxt.
Das beruhigt mich. Und vor allen Dingen auch die noch lebenden Opfer.
Ja.
Zeno, vielen Dank für diesen wirklich besonderen Fall. Die letzte Folge unserer Brandenburg-Staffel. Schreibt uns gerne eure Meinung und Fragen zu den zurückliegenden 6 Fällen aus Brandenburg. Entweder wir beantworten sie auf unseren Social-Media-Kanälen oder im nächsten Mörderische Heimat extra. Da geben wir euch dann auch bekannt, wann es mit der nächsten Staffel weitergeht. Und vor allen Dingen, mit welchem Bundesland es weitergeht. Zeno, hast du einen Favoriten?
Ja, habe ich. Aber ja. Ich verrat's nicht. Ja. Naja, vielleicht ein kleines bisschen. Mich würde jetzt mal so ein Stadtstaat reizen, ja. Oder? Zumindest so ein ganz kleines Bundesland wäre mal schön. Aber mal sehen.
Ganz genau. Wir lassen es euch rechtzeitig wissen und schickt uns auch gerne eure Wünsche, welches Bundesland ihr gerne als nächstes hättet.
Genau. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und gucken dann, dass wir uns bei der nächsten Staffel wieder zusammenfinden. Und wie gesagt, denkt an unsere Live-Shows Anfang Januar in Fulda und kauft noch ein paar Karten.
Yes. Folgt uns, liked uns, empfehlt uns weiter. Wir sagen jetzt schon mal bis bald. Wir sehen uns. Wir hören uns. Passt auf euch auf. Liebe Grüße. Shaggy Schwarz
und Zeno Diedemann.